HR Info. Kultur.
Mit Juliane Ort. Der Mord an der Berlinerin Hatun Aynur Sürücü hat ganz Deutschland bewegt. Eine junge, selbstständige Frau, die von ihrem eigenen Bruder erschossen wird. Eben genau wegen ihrer Selbstständigkeit. Diese Woche kommt ein Film in die Kinos, der dieser mutigen und starken Frau eine Stimme geben will.
Ich bin nur eine Frau. Eine, die sich nicht vorschreiben lassen will, wie sie und ihr Kind zu leben haben. Weder von Männern noch von irgendeiner Tradition.
In HR Infokultur berichten wir über den Film Nur eine Frau. Und wir haben auch noch ein paar andere Tipps auf Lager, was man sonst noch so in Hessen erleben kann. Es liegt zwar fast schon 15 Jahre zurück, aber ihr Schicksal erschüttert bis heute. Hatun Aynur Sürücü. Die Berlinerin wurde im Februar 2005 im Alter von gerade mal 23 Jahren erschossen. Von ihrem jüngsten Bruder. Denn sie hatte als Mitglied einer sehr traditionellen kurdisch-sunnitischen Familie auf einem selbstständigen Leben bestanden. Hatte den prügelnden Ehemann verlassen, eine Ausbildung gemacht, den kleinen Sohn allein erzogen. Und damit, vor allem aus Sicht ihrer Brüder, die Ehre der Familie befleckt. Jetzt kommt der Film Nur eine Frau in die Kinos, produziert von Sandra Maischberger und mitfinanziert vom Hessischen Rundfunk. Jan Tussing hat den Film gesehen, der ermordeten Aynur eine Stimme geben will.
Das bin ich. 7 Jahre vor meinem Tod. Ich gehe aufs Robert-Koch-Gymnasium in Kreuzberg. 8. Klasse.
Hatun Sürücü, oder auch Aynur gerufen, wurde von ihrem Bruder ermordet. Hingerichtet. Mit 3 Kugeln in den Kopf aus nächster Nähe. Warum? Ein Ehrenmord. Im türkisch-kurdischen Milieu in Berlin 2005.
Meine Eltern kamen in den 70ern aus Ostanatolien nach Berlin. Hier fanden sie Arbeit und einen Platz für ihre Familie. Sie ließen die alte Welt hinter sich. So wie ich jetzt.
Sherry Horman hat die Geschichte verfilmt und stützt sich auf Zeugenaussagen und Gerichtsakten. Nichts ist erfunden. Die deutsche Regisseurin, die mit Wüstenblume bekannt geworden ist, lässt die tote Aynur selbst erzählen. Eine ungewöhnliche Erzählperspektive, die dem Film eine beeindruckende Wucht verleiht.
Wenn jemand ermordet wird, dann entstehen immer jede Menge Gerüchte. Warum ist jemand ermordet worden? Das kann ich alles nicht erklären. Aber der Trick bei uns war einfach zu sagen, wir geben dieser Frau eine Stimme, weil die gibt es nicht mehr.
Ich bin nur eine Frau. Eine, die sich nicht vorschreiben lassen will, wie sie und ihr Kind zu leben haben. Weder von Männern noch von irgendeiner Tradition. Und damit habe ich den Tod verdient.
Nur eine Frau erzählt die Geschichte einer jungen kurdischen Frau, die auf die 8. Klasse des Gymnasiums geht und dann in der Türkei zwangsverheiratet wird. Weil ihr Ehemann sie prügelt, flieht sie inzwischen hochschwanger zurück nach Berlin. Aber anstatt sie zu schützen, wird sie von ihrer Familie drangsaliert, terrorisiert und schließlich brutal ermordet. Ihre Hinrichtung wird von der gesamten Familie mitgetragen. Aynurs jüngster Bruder muss den Mord ausführen, weil er, minderjährig, vor Gericht am wenigsten zu befürchten habe.
Aber alle reden über uns. Sie macht alles kaputt. Erst ihre Ehe, jetzt uns, morgen Can.
Papa, wie soll das weitergehen?
Nur eine Frau erzählt Aynurs Geschichte akribisch und voller Details. Leidenschaftlich und überzeugend gespielt von Almila Bagriacic, die auch in der Fernsehserie Four Blocks oder dem NDR-Tatort mit Kommissar Borowski zu sehen war. Sie erzählt ihre Leidensgeschichte aus dem Off. Damit kommt sie uns näher und wächst uns ans Herz.
Was wünschst du dir für dich?
Keine Ahnung. Das, was ich alle wünschen, glaube ich. Eine Familie, ein Beruf.
Ein Mann?
Mal schauen.
Im wahren Leben beginnt Aynur eine Lehre als Elektromechanikerin. Und als sie dann noch einen Deutschen zum Freund wählt, bringt sie für ihre Familie das Fass zum Überlaufen. In deren Augen wird sie damit zur Hure und muss bestraft werden. Nur eine Frau ist ein Film, bei dem wir das Ende kennen. Nichtsdestotrotz geht die Geschichte durch Mark und Bein und erschüttert uns am Schluss wieder. Ein toller Film und eine krasse Geschichte, die gesehen werden muss.
Jan Tussing über Nur eine Frau, ein Film über Hatun Aynur Sürücü, die im Alter von 23 Jahren von ihrem jüngsten Bruder erschossen wurde. Ich hatte Gelegenheit, mit der Regisseurin Sherry Horman über ihren neuesten Film zu sprechen. Und ich konnte sie über etwas befragen, was mir beim Ansehen des Films besonders aufgefallen ist. Nämlich, dass die Geschichte konsequent aus der Perspektive von Aynur erzählt ist. Sie führt als Stimme aus dem Off durch die Handlung und startet direkt mit ihrem eigenen Tod. Und ich wollte von Sherry Horman wissen, ob diese Erzählperspektive von Anfang an feststand oder ob sie sich erst im Lauf der Arbeit ergeben hat.
Nein, diese Idee, die kam in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit dem Drehbuchautoren Florian Oeller, dass ich sehr klar gesagt hatte, ich will keinen Gerichtsfilm drehen. Ich will nicht, dass wir in die Täterperspektive gehen, sondern dass wir vom Opfer erzählen. Und dass sich ja auch selbst nicht als Opfer gesehen hat, sondern die Haltung von Aino ist ja die einer sehr zarten Kriegerin. Und so entwickelten Florian und ich diese Idee, dann lass sie doch reden. Lass uns diese Stimme hören, die wir nie wieder hören können.
Sie sagen, Sie wollten keinen Gerichtsfilm drehen. Der Film basiert aber sehr stark auf der Basis von Gerichtsakten. Das heißt, dass sich jemand ganz akribisch daran gesetzt hat und alle Akten durchkämmt hat. Und Sie selbst haben sich ja auch in die Akten gestürzt. Was haben Sie dabei erfahren?
Alles, was Sie im Film sehen, basiert auf diesen Fakten. Die Dialoge, die ganzen Szenen, auch die Spielsequenzen. Und deswegen wollte ich nicht einfach diesen Gerichtsfall ablichten und umsetzen in einem Film, sondern wollte ihm einfach eine eigene Ebene der Emotion geben. Wir alle wissen, Aino ist erschossen worden von ihrem Bruder. Also fangen wir doch gleich mal mit dem Fakt an. Und jetzt versuchen wir aufzuschlüsseln, wie es dazu kommen konnte und was eigentlich auch dahinter steckt. Nämlich, ich meine, das Thema unseres Films Nur eine Frau ist die Selbstbestimmung der Frau. Zu sagen, ich lebe ein Leben, das ich leben möchte. Ich lasse es mir nicht von Werten, von Traditionen vorschreiben. Also es ist ja eigentlich ein universelles Thema, geht uns alle etwas an.
Sie verwenden in diesem Film starke dokumentarische Anteile. Manche Szenen werden als schnell aufeinanderfolgende Fotos gezeigt. Es gibt so einen sehr dynamischen Effekt. Und es werden auch Originalfotos und Originalaufnahmen eingeblendet. Man sieht also auch die, in Anführungszeichen, echten Menschen, Hatun, Aino Sürücü und ihre Familie. Wollten Sie damit mehr Authentizität schaffen, herstellen?
Ich wollte das Gefühl der Unmittelbarkeit erreichen, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, es ist passiert. Alles, was ihr seht, ist passiert. Dafür dieses dokumentarische Material, auch beschenkt natürlich durch dieses Privatvideo auf dem Dach. Und die Fotosequenzen, für mich war es ein Experiment. Ich wollte das immer schon mal machen. Ich wollte immer mal in einem Film innehalten und sagen, einmal durchatmen, einmal auch sich selbst reinversetzen. Das sind wie so Pausen, wie in der Musik. Man hat ja da auch immer Synkopen oder der zweite Satz des Adagio, da kann man sich nochmal kurz entspannen, dann kommt der dritte Satz. Das war von der Geschichte her ja wie ein Geschenk, dass man diese ganzen verschiedenen ästhetischen Mittel zusammenbauen kann.
Die Familie Sürücü, die kommt ja naturgemäß nicht so sehr sympathisch rüber. Das Sagen haben dann nur die Männer und die orientieren sich an strengen religiösen und kulturellen Traditionen bis dann eben hin zum Mord, um die vermeintlich gekränkte Familienehre wiederherzustellen. Und das ist auch sehr, sehr überzeugend dargestellt. Läuft der Film dann nicht auch so ein bisschen Gefahr, Vorurteile zu schüren? So nach dem Motto, Muslime unterdrücken Frauen, bringen sie sogar um. Ist das nicht auch so ein bisschen ein Problem?
Nein, es kann gar kein Problem sein. Zum einen erzählen wir auf der anderen Seite im Film sehr liberale muslimische Familien. Wir machen auch sehr klar, dass diese sogenannten Ehrenmorde nichts, aber auch rein gar nichts mit der Religion zu tun haben. Wir erzählen eben auch, dass gerade dieses junge 18-jährige Mädchen Evan, die mit ihrer Mutter vor Gericht ausgesagt hat und heute im Zeugenschutzprogramm lebt, wirkliche Helden, die sich gegen die Familie gestellt haben, auch als Muslime. Und zum anderen ist es so wahnsinnig wichtig in den heutigen Zeiten, dass man nicht den Populisten das Feld überlässt, die so laut schreien, dass man irgendwie schon taub wird, sondern dass wir selber wieder eine Stimme erheben und differenziert auf diese Problematik gucken. Also auf die Unterdrückung der Frau, die einfach eine Tradition hat. Ja, es kommt da einfach immer wieder in neuen Kleidern daher. Aber es ist doch ein Phänomen, dass die Gewalt an Frauen wieder zunimmt.
Der Film zeigt ja auch den Ausgang der Prozesse, die es danach gegeben hat. Der jüngste Bruder, der geschossen hat, hat seine Haftstrafe inzwischen abgesessen. Die beiden anderen angeklagten Brüder wurden weder von deutschen noch von türkischen Gerichten verurteilt. Das ist, sagen wir mal, unbefriedigend, wenn man weiß, dass da im Prinzip eine ganze Familie beteiligt war, die sich dann auch noch mit Tricks den Zugang zu Gerichtsakten verschafft hat. Wie sehr schmerzt Sie das?
Das schmerzt mich enorm und das macht mich auch wütend. Und das ist einer der Gründe, einfach zu sagen, wie können auch wir als Gesellschaft so vor uns hinschlummern? Wie kann der Rechtsstaat einfach nicht hinschauen wollen? Und auf der anderen Seite ist mir wirklich wichtig, auch nochmal zu sagen, dass wir einen Film gemacht haben, der aufrüttelt, ja, aber der einem auch eine enorme Kraft gibt. Also alles Feedback, was wir auch von den Vorführungen bis jetzt haben, die Leute kommen raus und wollen wieder diskutieren, wollen reden, wollen sich austauschen. Und man kommt eher raus und sagt, boah, ich möchte mein Leben in den Griff kriegen und ich möchte mal hinterfragen, wie möchte ich eigentlich leben?
Ich habe noch so eine Szene im Kopf, da wird Ainur mitten in einem gut besetzten Bus mehrfach von ihrem Bruder geschlagen und genötigt, sich zu ihrem Vater zu setzen, was sie nicht macht. Sie steigt aus. Niemand in diesem Bus greift ein. Ist das etwas, was Sie so bewusst gezeigt haben, um zu zeigen, dass die Gesellschaft da einfach wegschaut?
Natürlich. Das ist eine der Schlüsselszenen im Film. Und es ist aber nicht anklagend. Es ist einfach nur dargestellt. So war's. So war's. So haben wir das mehrfach mitgeteilt bekommen, gelesen und keiner ist aufgestanden. Keiner ist hingegangen. Und ob das jetzt der Fall Ainur Sürücü ist oder ob das eine andere Situation ist in unserer Gesellschaft, es gibt dieses, es hat nichts mit mir zu tun. Und ich finde, jeder Mensch hat mit einem zu tun, weil wir sind eine Gesellschaft. Wir haben eine Verantwortung, wir haben eine Verpflichtung.
Ja, also es ist regelrecht schmerzhaft. Man wartet in dieser Szene drauf, dass doch jetzt mal irgendjemand bitte einschreiten möge. Es gibt ja viele dieser Ohrfeigen und nichts passiert.
Nichts passiert. Ich erinnere an diese S-Bahn-Vorfälle in München zum Beispiel. Ja. Ich meine, Sie kennen den Satz von Gandhi. Behandle andere Menschen so, wie du behandelt werden möchtest.
Daran sollten wir uns halten. Jetzt läuft der Film ja diese Woche an. Hat der Film eine Botschaft für Sie?
Der Film ist eine Liebeserklärung ans Leben. Und ich freue mich total, weil wir auch in Ihren Einzugsbereich kommen werden, weil wir machen ja eine Kinotour mit den Hauptdarstellern und mit Frau Maischberger. Und das wird bestimmt aufregend. Wir sind ja in Darmstadt, Marburg.
Und in Frankfurt.
Und freuen uns auf Diskussionen. Sehr.
Ja, vielen Dank an Shari Hormann, Regisseurin von Nur eine Frau. Der Film läuft diese Woche an und diesen Samstag, wie eben schon erwähnt, gibt es in ausgewählten Kinos die Möglichkeit, mit den Machern des Filmes ins Gespräch zu kommen. Und neben der Hauptdarstellerin Almila Bagriacic werden auch noch andere Schauspieler dort sein. Man kann sie sehen, kennenlernen, mit ihnen diskutieren im Kapitol in Marburg, im Rex in Darmstadt und im Cinema in Frankfurt.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Auch sie ist jung gestorben. Gerade mal 33 Jahre alt ist Eva Duarte de Peron geworden, besser bekannt als Evita Peron. Diese Woche wäre sie 100 Jahre alt geworden. Und immer noch bewegt die Frau des damaligen argentinischen Präsidenten die Gemüter. So oder so. Für die einen ist sie der Engel der Armen und eine Vorkämpferin des Feminismus. Andere sehen in ihr eine machtgierige Populistin, die ihre Wohltätigkeit nur als Show inszenierte. Aber sicher ist, ihr früher Tod hat sie zum Mythos werden lassen. Anne Herberg über die Frau, an der sich Argentinien bis heute abarbeitet.
Ein monumentales Wandbild von der blonden Evita als Lichtgestalt, ein Altar in schrillen Farben, dazu Milanesa-Schnitzel, Polenta und die peronistische Hymne. Das Santa Evita ist eine Kultstätte für den besonderen Geschmack und eine der beliebtesten Kneipen im Hipsterviertel Palermo von Buenos Aires. Florencia Barrentos Paz und ihr Lebensgefährte kochen hier zu Ehren von Argentiniens berühmtester Frau.
Santa Evita, Evita.
Evita ist eine Ikone für Emanzipation als starke Frau in einer Macho-Gesellschaft, aber auch eine Ikone, die für Werte steht, die wir heute oft vermissen. Sich um die anderen zu kümmern, Solidarität, Gemeinschaft und Gemeinsinn. Dafür will auch das Santa Evita ein Treffpunkt sein. Eva Perón, von allen nur Evita genannt, war schon zu Lebzeiten ein Mythos. Aufgewachsen in armen Verhältnissen, wollte sie Schauspielerin werden, fand die Rolle ihres Lebens dann aber an der Seite von Präsident Juan Domingo Perón und revolutionierte Argentiniens Sozialwesen. Peronist Pepe Lorenzo hat sie noch persönlich erlebt, die Compañera, als Gewerkschafter der Eisenbahner Ende der 1940er Jahre. Sie kam und küsste uns die Wangen, jedem Einzelnen. Zu Weihnachten bekamen wir Apfelwein und süßes Brot. Sie gab uns Würde und Rechte, alles. Natürlich wurden die Menschen dazu Peronisten. Ein offizielles Amt bekleidete Evita nie. Trotzdem gründete sie mit Staatsgeldern Krankenhäuser, Kinderheime, Wohnsiedlungen, verschenkte Nähmaschinen, setzte das Frauenwahlrecht durch und galt nebenher als Stilikone. Gleichzeitig wettete sie mit erhobener Faust gegen Kapitalismus und Eliten.
El
Der Peronismus hat von vornherein polarisiert und hat eine Welt der Freunde und der Feinde geschaffen. Und das ja sehr antidemokratisch, sehr demagogisch und autoritär. Also es ging dem Peronismus um Loyalität.
Sagt Ursula Prutsch. Die Historikerin von der Maximilians-Universität München hat die umfassendste Vita-Biografie in deutscher Sprache geschrieben. Die einen verehrten sie wie eine Heilige, andere feierten, als Evita erst 33 Jahre jung einer Krebserkrankung erlag.
Viva el cáncer, pusieron en la pared acá enfrente.
Es lebe der Krebs, das haben sie an die Hauswand geschrieben damals, und zwar als sie noch am Leben war. Später verboten sie den Peronismus. Wir wurden verfolgt. Das war Hass, tiefer Hass gegen ein Projekt, das uns die Möglichkeit gab, aufzusteigen. Den Indios, den Kötern, den Tieren aus dem Zoo, wie sie uns damals nannten. Heute sind wir die Populisten.
Ahora somos populistas.
Evitas Erbe prägt Argentinien bis heute. Dabei legt es sich jeder so zurecht, wie es zur eigenen Linie passt. Umso mehr in Zeiten der Krise und, wie in diesem Jahr, des Wahlkampfes. Zum 100. Geburtstag Evitas beruft sich nicht nur die Linksperonistin und Ex-Präsidentin Cristina Kirchner auf die einflussreichste argentinische Frau vor ihr, sondern auch die Gegenseite unter dem rechtskonservativen Präsidenten Mauricio Macri. Florencia Varentos aus dem Santa Evita sagt, Evita gehört zu uns allen, ob wir sie mögen oder nicht. Rechts, links, arm, reich, Mann, Frau. Evita gehört zu unserer Identität.
Anne Herberg über Evita Perón, die vor 100 Jahren geboren wurde. Von der umstrittenen Präsidentengattin zu einem umstrittenen Musiker. Der amerikanische Jazzkomponist und Musiker Sun Ra galt schon zu Lebzeiten als Mythos und Wegbereiter des Free Jazz. Die einen verehrten ihn, andere mieden und verachteten ihn. Sun Ra ist schon vor mehr als 25 Jahren gestorben, aber seine Begleitband tourt weiter. Demnächst ist das Sun Ra Orchestra im Rhein-Main-Gebiet und der Frankfurter DJ Matthias Westerweller alias Weller empfiehlt, sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen.
HR Info. Kulturtipp.
Zahlen, Zahlen, Zahlen. Der Jazzmusiker Sun Ra war der Zahlensymbolik nicht abgeneigt. 1993 ist Sun Ra bereits gestorben. Das Sun Ra Orchestra unter der Leitung von Marshall Allen tourt allerdings immer noch quer durch die ganze Welt. Und zwar am Freitag, am 17. Mai um 19 Uhr machen sie Halt im Frankfurter Hof in Mainz. Wer diese Combo noch nicht live erlebt hat, ich hatte das Vergnügen vor 15 Jahren, der sollte unbedingt nach Mainz in den Frankfurter Hof fahren. Man sieht eine Band, die wild, fantasievoll, bunt gekleidet ist. Es ist ein Orchester, teilweise bis zu 24 Leute stehen da auf der Bühne und musizieren miteinander und huldigen der großartigen Musik des großartigen Sun Ra's. Marshall Allen, mittlerweile fast 95 Jahre alt, leitet die Band und wird euch, liebe Hörer, durch den Abend voll kosmischem Jazz leiten, den es zu hören, zu erleben, zu sehen, sich unbedingt lohnt.
Sunrise in outer space. Love for everybody.
Der DJ Matthias Westerweller alias Weller empfiehlt das Konzert des Sun Ra Orchestra am Freitag, 17. Mai um 19 Uhr im Frankfurter Hof in Mainz. Wer eher auf Klassik steht und sich auch ganz gerne mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzt, kann jetzt beides in einem haben. Bei Science Meets Music. Dahinter verbirgt sich ein besonderer Abend an der Frankfurter Goethe-Uni. Am kommenden Dienstag gibt es einen wissenschaftlichen Vortrag, umrahmt von Kammermusik. Corinna Tertel stellt das neue Format vor.
Emily Kubusch an der Bratsche schaut konzentriert in ihre Noten. Vier junge Stipendiatinnen der Orchesterakademie des HR-Sinfonieorchesters proben gerade ihren Kammermusikauftritt für einen besonderen Abend an der Goethe-Uni am 14. Mai.
Man hat ja auch nicht jeden Tag zusammen Science meets Music. Das ist halt schön, dass es überhaupt so eine Events dann gibt. Und wir freuen uns natürlich auch darauf, dass wir das umrahmen dürfen Und es ist vielleicht auch ganz interessant, ein Publikum zu haben, was vielleicht sonst nicht mit klassischer Musik täglich zu tun hat.
Science meets Music. Für die Musikerinnen eine neue Erfahrung, genauso wie für die Rednerin des Abends. Die Wirtschaftswissenschaftlerin und Leibniz-Preisträgerin Nicola Fuchs-Schündeln, Professorin an der Goethe-Uni.
Ich habe schon mal ab und zu so populärwissenschaftliche Vorträge gehalten. Also ich versuche, meine Forschung einem weiteren Publikum nahezubringen. Aber ich hatte noch nie so eine schöne Gelegenheit, dass das mit Musik verbunden wird.
Im Music-Anteil des Abends können die geladenen Gäste unter anderem Kammermusik von Dvorak und Schostakowitsch lauschen. Und beim Science-Anteil von Nicola Fuchs-Schündeln?
Ich spreche an dem Abend über meine Forschung zu der Frage, wie viel wird international gearbeitet. Und dann fokussiere ich mich enger auf Europa und die USA und stelle zum einen dar, wo sind da die Unterschiede im Arbeitsverhalten und wo kommen die her?
Und dann schaut sie näher auf die spannende Gruppe der verheirateten Frauen, bei der es die größten Unterschiede bei den Arbeitsstunden gibt.
Und da frage ich dann, was diese Unterschiede erklären kann und insbesondere, ob die Besteuerung und die gemeinsame oder getrennte Besteuerung von Ehepartnern eine Rolle bei der Erklärung dieser Unterschiede spielt.
Science meets Music findet zugunsten von zwei Stipendienprogrammen statt, erklärt Lucia Lentes von der Goethe-Uni.
Das ist zum einen die Orchesterakademie des Hessischen Rundfunks, deren Musiker ja auch an dem Abend spielen. Und zum anderen unser eigenes Stipendienprogramm hier an der Goethe-Universität, das ist das Deutschlandstipendium unter dem Motto Chancen schenken. In beiden Fällen geht es darum, starken Nachwuchs zu unterstützen und zu fördern.
Und deshalb sind Freunde und Förderer der beiden Programme eingeladen, die natürlich gern in Spendierhosen kommen dürfen an dem Abend. Denn nicht zuletzt dank ihrer Spenden werden derzeit 633 Stipendiaten an der Goethe-Uni ein Jahr lang im Rahmen des Deutschlandstipendiums mit 300 Euro monatlich im Studium unterstützt. Und auch die zweijährige Ausbildung an der Orchesterakademie des HR-Symphonieorchesters wird durch private Spenden ermöglicht. Die Musiker des Orchesters haben derzeit 9 Stipendiaten unter ihren Fittichen und führen sie praxisnah an die Arbeit in einem Orchester heran. Die 24-jährige Cellistin Pauline Spiegel, die außerdem auch schon Deutschlandstipendiatin war, gehört zu diesen Orchesterakademistinnen beim HR.
Es ist einfach ein toller Zusatz zum Studium, weil das reine Musikstudium bereitet einen für später für einen Orchesterberuf nicht so optimal aus wie jetzt so eine Akademie. Also wir sind halt hauptsächlich für uns allein, üben nur Solo-Repertoire und haben 1-2 Wochen im Jahr mal Orchester.
Und weiter geht's für die Stipendiatinnen Pauline Spiegel und Emily Kubusch mit ihrer Kammermusikprobe für den Abend an der Goethe-Universität. Wo sich die Referentin für Deutschlandstipendien, Lucia Lentes, besonders darauf freut, dass die Bürger der Stadt zu Gast sein werden bei Science meets Music.
Wir wollen zeigen, wir sind nicht im Elfenbeinturm, sondern wir sind offen und wir möchten die Menschen, die sich interessieren für Wissenschaft und für Bildung, zu uns einladen und sie sollen sich auch empfangen und willkommen fühlen. Und in diesem Fall mit Musik. Musik öffnet das Herz und Wissenschaft spricht den Verstand an und man kann sagen, es ist quasi eine ganzheitliche Erfahrung.
Corinna Tertel über Science meets Music am kommenden Dienstag in der Uni Frankfurt. Ein Abend für Absolventen zweier Stipendienprogramme und für deren Freunde und Förderer. Und wenn Sie Interesse haben, sich das anzusehen und anzuhören, können Sie mit uns, und zwar ausschließlich mit uns, dabei sein. Wie Sie an die Karten kommen, erfahren Sie auf hrinforadio.de. Der Hesse Robert Laupert hat sich als Singer-Songwriter und Folkmusiker bis in die USA einen Namen gemacht. Als Lopez tourt er über die Bühnen, wobei er sich zwischenzeitlich etwas zurückgezogen hatte. Jetzt ist er wieder da und am 17. Mai im Zoom in Frankfurt zu sehen. Da präsentiert er sicher auch ein paar Titel von seinem zweiten Album, das im Juni erscheint. Reframing heißt es und darin geht es um die neuen Lebensumstände des Künstlers, der inzwischen 30 Jahre alt und Vater geworden ist. Gold Rush vom neuen Album Reframing von Lopez.
Everybody's got the fever. Times like these, everyone's a dreamer. In times like these, but I don't wanna listen no more. I don't wanna live like I used to. I just wanna get out. I'm running from the.
Gold Rush, ein Titel auf dem neuen Album Reframing von Lopea, das im Juni erscheint. Am 17. Mai tritt Lopea im Zoom in Frankfurt auf. Das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.